DW Menschen und Märkte.
Italien und sein Schuldenhaushalt pokern bis zum bitteren Ende. Brexit hoffen auf Durchbruch mit Blick auf die Uhr. Gegenwind auf der Seidenstraße, Widerstand gegen Chinas Megaprojekt wächst und Prowein in China, deutsche Weinmesse in schnell wachsendem Markt. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Erstmals überhaupt hat die EU-Kommission im Falle Italiens den Haushaltsentwurf eines Mitgliedstaates zurückgewiesen. Die populistische Regierung ist aufgefordert, bis Dienstag einen korrigierten Entwurf vorzulegen. Andernfalls droht Rom die Eröffnung eines Defizitverfahrens, das zu milliardenschweren Bußgeldern führen kann. Die aktuelle Situation vor dem Tag X. Tassilo Forchheimer aus Rom.
Tatsächlich erinnert im Moment einiges an das Ende der Ära Berlusconi, damals im November 2011, als die Fieberkurve des italienischen Zinsthermometers ihren bisherigen Höchstwert erreichte und damit den Ministerpräsidenten zum Rückzug zwang. Soweit ist Italien im Moment noch nicht, aber die Zinsentwicklung gibt Anlass zur Sorge. Die italienische Regierung hat bei den Anlegern weltweit Vertrauen verloren. Darauf hat in der vergangenen Woche auch Eurogruppenchef Mario Centeno bei einem Besuch in Rom hingewiesen. Es gibt fortdauernde Zweifel auf den Märkten und bei den europäischen Partnern an der italienischen Ausgabenstrategie. Und die Unsicherheit führt zu höheren Refinanzierungskosten für den italienischen Staat, für die Wirtschaft und die Bürger. Da muss Italiens Finanzminister Giovanni Tria dagegenhalten. Kein Grund zur Sorge, sagt er derzeit bei jeder Gelegenheit. Die für das kommende Jahr geplante Neuverschuldung in Höhe von 2,4% der italienischen Wirtschaftsleistung sei vernünftig und werde dem Land dabei helfen, aus der Falle des Niedrigwachstums herauszukommen, so der Minister.
Per evitare appunto questa procedura nel passato, noi dovremmo fare una manovra di restrizione fiscale.
Um die Neuverschuldung in dieser Größenordnung zu vermeiden, um auf lediglich 0,8% zu kommen, müssten wir brutale Maßnahmen ergreifen. Für eine Wirtschaft, die sich stark verlangsamt hat, wäre das Selbstmord. Ich glaube nicht, dass Brüssel so eine Aktion von uns erwartet, selbst wenn es formell den Regeln entspricht, die die Kommission vorgegeben hat.
Fiscali e di bilancio dettate dalla Commissione.
Tatsächlich geht es aber nicht um irgendwelche Regeln der EU-Kommission, sondern um die Euro-Stabilitätskriterien, die den betroffenen Staaten eigentlich helfen sollen. Allein die Zinssteigerungen der vergangenen 6 Monate haben Italien 1,5 Milliarden Euro gekostet. Viel Geld, das auch sinnvoller hätte ausgegeben werden können. Die Prognosen für die nächsten Jahre sind noch schlechter. Für 2020 warnt die Banca d'Italia bereits vor jährlichen Mehrkosten in Höhe von 9 Milliarden Euro, nur für Zinsen. Das scheint der Regierung aber relativ egal zu sein. Allen Appellen aus Brüssel zum Trotz wollen die Populisten Kurs halten. Das Ziel ist ein anderes Europa, sagt Wirtschaftsminister Luigi Di Maio.
Credo che la situazione a livello europeo sia cambiata, nel senso che
ich glaube, dass sich die Situation auf europäischer Ebene geändert hat. Früher wurden wir von vielen Entscheidungen ausgeschlossen. Im vergangenen Jahr habe ich dann eine Verschiebung des europäischen Gleichgewichts gespürt und durch die Europawahl werden sich die Gewichte im Parlament und damit auch in der Kommission weiter verschieben.
Tant'è vero che anche le elezioni europee cambieranno ancora di più gli equilibri in Parlamento e quindi nella Kommissione.
Der Gegenwind aus Brüssel hat für die Regierung in Rom also nur einen vorläufigen Charakter. Wie schlechtes Wetter, das sich irgendwann wieder verzieht.
So viel von Tassilo Forchheimer. In Brüssel tagen die EU-Europaminister. Mit dabei EU-Chefverhandler Barnier. Es sieht nicht gut aus für einen geregelten Brexit. Aber die Zeit drängt. Nur Deutschland zeigt Optimismus. Wegen der engen Handelsbeziehungen mit Großbritannien setzt man deutlich intensiver auf eine Einigung als andere EU-Staaten, die London am liebsten auflaufen lassen würden. Einzelheiten von Andreas Meyer-Feist.
Es sind Treffen, vor denen sich viele Europaminister regelrecht fürchten, weil es wieder keine Fortschritte geben könnte. Das Thema Brexit, Stand der Dinge, vorgetragen vom EU-Chefverhandler Michel Barnier. Der Franzose soll für die EU einen möglichst guten Ausstiegsvertrag vorbereiten, aber es hakt auf den letzten Metern. Dabei sollte schon in der kommenden Woche alles fertig sein für den Dezember-Gipfel, unterschriftsreif für die Regierungschefs. Man braucht ja Vorbereitungszeit bis Ende März 2019, dann wollen die Briten ja gehen. Es ist ein politisches Rennen gegen die Zeit.
The clock is ticking.
Die Zeit rennt davon, daran erinnerte Europastaatsminister Michael Roth.
Ich wüsste jetzt nicht, wie wir die Uhr verlängern sollten.
Zumindest die Bundesregierung hofft,
dass wir das Ding noch wuppen werden.
Das Ziel, ein Deal, kein No-Deal. Ein Vertrag, der gemeinsame Altlasten genauso regelt wie die zukünftige Nachbarschaft mit Übergangszeit. Aber wie weit ist man überhaupt? Aus London hört man, 95% des Vertrages sind fertig, 5% der Inhalte sind strittig. In Brüssel heißt es, gerade die kleinen Probleme sind die größten.
So viel Zeit haben wir nicht mehr.
Reicht die Zeit bis zum Dezember-Gipfel?
We have time, but not so much.
Warnt der belgische Außenminister Didier Reinders mit Blick auf ein zentrales Problem. Die ungeklärte Grenzsituation zwischen Irland und Nordirland. Hier soll es keine Schlagbäume und Kontrollen geben. Angebote aus Brüssel, eine dauerhafte Zollunion mit Großbritannien. Aber die Brexit-Hardliner in London wollen das nicht und warnen vor einer ewigen Gefangenschaft in der EU. Also doch keine Lösung? Die Briten könnten am Ende einfach so gehen, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Der Belgier Didier Reinders schüttelt aber den Kopf und lächelt.
Before Christmas, I'm hoping that it will be possible.
Eine Art Brexit-Weihnachtswunder nicht ausgeschlossen, auch nicht für den ehemaligen Vizepräsidenten der jungen Europäischen Volkspartei, Gernot Blümel.
Wir hoffen.
Hoffnung bis zuletzt auf einen Vertrag. Blümel ist Christdemokrat, heute Kanzleramtsminister in Wien und trotz Koalition mit der europaskeptischen FPÖ niemand, der die Briten so einfach gehen lassen will.
Wir wollen jetzt mal abwarten.
Österreich hat den EU-Vorsitz noch bis zum Jahresende.
Ein harter Brexit ist etwas, das niemand will.
Und möglich bleibt die weiche Lösung, hofft die französische Europaministerin Nathalie Loiseau.
C'est possible, bien sûr, il reste peu de temps.
Auch wenn es noch ein bisschen Zeit braucht. Mit vielen Worten nichts sagen und immer auf die Uhr zeigen. Das ist die EU-Strategie in diesen vielleicht letzten und entscheidenden Brexit-Wochen. Alles offen halten und bloß nicht schweigen. Schon bald könnte diese Strategie aber an ihr Ende gekommen sein, wenn sich im Dezember die EU-Regierungschefs in Brüssel treffen, um ein Machtwort zu sprechen.
Aus Brüssel war das Andreas Meyer-Feist. Die sogenannte Seidenstraße ist das Lieblingswirtschaftsprojekt der chinesischen Staats- und Parteiführung. Kritik daran hat man in Peking bisher immer mit dem Hinweis abgetan, der Westen wolle Chinas wirtschaftlichen Aufstieg verhindern. Seit einigen Monaten wird nun aber immer deutlicher, Kritik an der Seidenstraße kommt inzwischen nicht mehr nur aus dem Westen, sondern auch und erst recht aus Schwellenländern.
Chinas sogenannte neue Seidenstraße. In jeder Sonntagsrede kommt sie vor. Landesweit wird sie massiv beworben mit Medienkampagnen, Postern und Filmen. Und die staatliche Propaganda hat sogar ein gut gelauntes Kinderlied produzieren lassen. Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die neue Seidenstraße soll eine Straße des Wohlstands werden. Wirtschaftliche Entwicklung ist der Schlüssel zur Lösung aller Probleme. Das Seidenstraßenprojekt heißt auf Chinesisch Yi Dai Yi Lu, auf Englisch Belt and Road Initiative. Es ist das wichtigste wirtschaftspolitische Projekt der chinesischen Staats- und Parteiführung. Es handelt sich um ein hunderte Milliarden Euro schweres Investmentprogramm, in dessen Rahmen China Autobahnen, Hafenanlagen, Flughäfen, Eisenbahnstrecken, Brücken und so weiter baut. Und zwar vor allem im Ausland. Zhu Ning, Finanzwissenschaftler an der Tsinghua-Universität in Peking.
Zum einen geht es um Wirtschaft und Handel, also um mehr Investitionen und um wirtschaftlichen Austausch. Zweitens geht es um Infrastruktur. In vielen Ländern wird diese dringend benötigt, es ist aber kein Geld und kein Fachwissen da. China hat beides. Chinesische Architekten, Ingenieure und Arbeiter haben in den vergangenen Jahren Bauprojekte in rund 60 Staaten geplant und teilweise schon verwirklicht. Von Sri Lanka über Malaysia bis nach Äthiopien und Sambia. Doch Chinas Staats- und Parteiführung geht es nach Auffassung der meisten Experten nicht nur um Wirtschaftsförderung und internationalen Austausch. Chinas Führung versucht mit der neuen Seidenstraße auch, ihr Regierungsmodell weltweit zu exportieren, erklärt der kritische Historiker und politische Kommentator aus Peking, Zhang Lifan. Die Pekinger Führung gibt vor, dass es ihr darum gehe, die Globalisierung zu fördern und die Welt mit chinesischen Weisheiten zu beglücken. Die Absichten dahinter sind sehr deutlich.
Es ist etwas, wo die Chinesen ein ganz klares strategisches Ziel haben und sie verschenken nichts.
Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln.
Und hier versucht man sozusagen mit einer schönen Geschichte, neue Seidenstraße klingt einfach auch nett, natürlich Dinge auf eigene Vorteilsüberlegung zu machen. Also die werden da nichts verschenken.
Die Projektstaaten müssen für die Megabauten häufig Milliardenkredite bei staatlichen chinesischen Banken aufnehmen. Deswegen steigt die Schuldenlast in den betroffenen Schwellen- und Entwicklungsländern. Außerdem wächst der politische Einfluss der Pekinger Führung auf diese Staaten. Auch wenn die chinesische Propaganda unablässig so tut, als sei das Seidenstraßenprojekt völlig unumstritten, das Gegenteil ist der Fall. In vielen Seidenstraßenländern passiert ironischerweise inzwischen genau das Gegenteil von dem, was die Staats- und Parteiführung in Peking eigentlich vorhatte. Das Ansehen Chinas in den Projektländern nimmt inzwischen ab, statt zu wachsen. Ein Beispiel sind die Malediven. Dort hatte der pro-chinesische Machthaber Abdullah Yamin seinem 400.000-Einwohner-Land ein chinesisches Flughafen- und Brückenprojekt verordnet. Doch der Bevölkerung waren die nötigen Milliardenschulden zu viel. Sie wählten Yamin Ende September überraschend ab. In Malaysia gab es im Mai einen Regierungswechsel. Auch dort wächst seitdem der Widerstand gegen chinesische Seidenstraßenbauprojekte. Die neue Regierung in Kuala Lumpur hat eine geplante Gaspipeline und eine Schnellzugverbindung kurzerhand gestrichen. Sie hätten Malaysias Steuerzahler zusammen rund 20 Milliarden Euro kosten sollen. Lebhafte Diskussionen über das Kosten-Nutzen-Verhältnis chinesischer Investments gibt es inzwischen auch in Sambia, Uganda und vielen weiteren Schwellenländern. Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Länder, die in diesem Projekt schon weiter fortgeschritten mitmachen, werden auch viel zögerlicher, erleben auch, dass es halt so ist, dass sie mit großen Eigenmitteln reingehen müssen, dass sie am Ende dann einmal einer Standardisierung und einer Struktur sozusagen unterworfen sind, die sie selbst gar nicht mehr im Griff haben.
In China wird echte Kritik am Seidenstraßenprojekt von der Zensur verhindert. Allerdings, in Online-Foren taucht immer häufiger die Frage auf, weswegen die Staatsführung die vielen Milliarden im Ausland investiert, statt sie in Chinas marodes Gesundheits- und Sozialsystem zu stecken.
Steffen Wurzel berichtete. Und wir bleiben in China. Die deutschen Winzer zählen wohl zu den wenigen Leuten in der Landwirtschaft, die nach dem Rekordhitzesommer eine zufriedene Bilanz ziehen konnten. Damit sich deutscher Wein auch international gut verkauft, hat sich die Düsseldorfer Messe Pro Wein schon vor 5 Jahren einen Ableger im aktuell schnell wachsenden Markt in China zugelegt. Diese Woche ist die Pro Wein in Shanghai zu Gast. Alfred Schmidt.
Mit dem Wohlstand kommt der Wein, so ungefähr könnte man die Entwicklung am chinesischen Markt bezeichnen. Denn die wachsende Mittelschicht in China gibt seit einigen Jahren regelmäßig mehr Geld aus für guten Wein. Und der darf gerne aus dem Ausland kommen. Manuela Liebchen vom Deutschen Weininstitut kann in Shanghai darauf zählen, dass dieser Markt sich weiter stark entwickelt.
Der chinesische Markt hat sich mittlerweile zu einem der wichtigsten Exportmärkte für deutsche Weine entwickelt, steht aktuell auf dem Platz 5 der Weltrangliste. Und verspricht natürlich ein Wachstum. Also wir sehen hier große Chancen, vor allem mit unseren Rieslingweinen, aber auch mit Rotweinen. Besonders interessant ist für Erzeuger, die nach China gehen, dass die Durchschnittserlöse pro Flasche wesentlich höher liegen als im Rest der Welt.
In Sachen Weinmarketing fällt der Blick schnell auf die Kennziffer, wie viel Euro pro Hektoliter gezahlt werden. Und da ist China sehr weit vorne. Mit mehr als 450 Euro pro Hektoliter gehen hier viele hochpreisige Weine über den Ladentisch. Zum Vergleich, in den Niederlanden werden 180 Euro bezahlt, also weniger als die Hälfte. China lohnt sich für die Deutschen wegen der Qualität, trotz ihres relativ kleinen Marktanteils.
Mit 1% am Importmarkt stehen wir aber repräsentativ für die Weltproduktion, von der wir ja auch nur 1%, 2% haben. Und mit einem sehr starken eigenen Markt sind wir auch in unserer Menge limitiert gewesen bisher. Das wird sich dieses Jahr etwas ändern.
Denn der Jahrgang 2018 verspricht nach dem Rekordsommer in Deutschland deutlich größere Weinmengen. Christoph Törle, Winzer aus Rheinhessen, kann auf der Messe Pro Wein in Shanghai dem chinesischen Publikum einiges in Aussicht stellen.
Ich freue mich über den 2018er Jahrgang. Wir haben wirklich sehr tolle Trauben geerntet. Es war alles perfekt gesund, konnten alle Qualitäten ernten. Wir haben ganz tolle Weine im Keller, die im Moment noch gären, aber die ersten Weine werden gerade fertig, sodass man schon sagen kann, wir können qualitativ hier wieder ganz oben uns positionieren und auch konkurrenzfähig im Feinwein-Bereich arbeiten nächstes Jahr.
Nach einem ziemlich durchwachsenen Jahr 2017 gibt das den deutschen Weinproduzenten jetzt mehr Handlungsspielraum, erklärt Ingo Stütz, Geschäftsführer der Weinkellerei Kessler Zink.
2018 ist die Weinmenge wieder etwas größer. Wir können aggressiver an den Markt gehen, weil wir eben eine größere Menge haben. Preislich würde ich auf gar keinen Fall günstiger werden, sondern wir würden lieber gerne nochmal die Preise etwas nach oben ziehen, weil die Qualitäten auch dementsprechend besser sind. Und eine gute Qualität muss auch preislich honoriert werden.
Die deutschen Weine sind in China rein mengenmäßig weit hinter dem Spitzenreiter Frankreich zurück. Italien hält den zweiten Platz und dann kommen Spanien und die Südamerikaner. Wobei die Hitliste bald von Australien aufgemischt werden dürfte, dank eines neuen Handelsabkommens mit China. Unterm Strich lohnt es sich aber für die Deutschen, auch im fünften Jahr nach Shanghai zu kommen. Der chinesische Ableger der Pro Wein wird fortgeführt und neuerdings auch in Hongkong und Singapur veranstaltet.
Aus Shanghai war das Alfred Schmidt. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.